Tja, unsere letzte taktlose Nachricht war der sicherlich misslungene Ansatz, das anarchistische Potenzial so manchen Opernlibrettos in Kurzform nachzuäffen. Live im Taktlos-Studio suchen der Intendant des Münchner Staatstheaters am Gärtnerplatz Klaus Schulz, der Theaterwissenschaftler Stefan Frey und Jürgen Kritz, Ex-Kulturchef des Hessischen Fernsehens und bekennender Operettist, nach Wert und Überlebenssinn des Genres Operette. Beim Kasseler Bärenreiter Verlag ist gerade die überarbeitete Neuauflage eines beachtlichen Kompendiums erschienen. Volker Klotz hat es zum ersten Mal, glaube ich, 91 bei Piper herausgebracht. Es heißt Operette, Porträt und Handbuch einer unerhörten Kunst. Und der Autor bezieht an allen möglichen Ecken und Enden sehr deutlich Stellung. Er unterscheidet scharf zwischen guten und schlechten Operetten. Und da spielt sehr oft eine Rolle, dass eine gute Operette eben dieses anarchistische Potenzial hat. Er zitiert da sehr oft Offenbach, bietet sich ja auch an. Und dass eine schlechte Operette dann eben Abklatsch, Aufguss, Soße, ausgelutschter Teebeutel ist. Ich nenne jetzt im Moment noch keine Namen, die fallen Ihnen vielleicht ein. Ist das eine Wertung, der man folgen kann?
Also ich finde Klotzens Buch zunächst mal sehr verdienstvoll, weil sich überhaupt jemand mit einer gewissen Systematik dieses Genres angenommen hat und weil er auch versucht, Entdeckungen zu machen und seine Kommentierungen zu großenteils auch sehr bemerkenswert und intelligent sind. Nur, was das nun anlangt, sozusagen ein Verdikt zu machen, eine Operette hat, lustig auszugehen, finde ich nun wieder unlustig. Klar, das Lehrer-Problem, die späten Lehrer-Operetten-Probleme hat man mit diesen Pseudo-Opernschlüssen und dem Schwulst, der daran klebt. Darüber kann man sich vermutlich ziemlich schnell verständigen. Aber Kallmann ist genau das Gegenteil passiert. Kallmann hat man nachgesagt, er habe immer nur das Lustige irgendwie im Sinne. Und Leha ist der tranige Tragöde und Kallmann ist der lustige Muntermacher. Letzteres zumindest ist völlig falsch. Also was soll man denn nun? Soll man nun Vergnügen machen oder soll man die Leute zum Weinen bringen? Was immer man tut, ist zunächst mal verkehrt, wenn die Analytiker kommen. Die Zwischenlagen sind
Stefan Frey und dann Klaus Schulz.
Wenn Sie jetzt schon so direkt fragen, ich finde dieses Kriterium, das eben auch so eine moralische Kategorie beinhaltet, beziehungsweise was ist sozusagen die gute Operette, ist politisch korrekt und ist kritisch gegenüber der Obrigkeit und erlaubt keinen Eskapismus und so weiter. Das ist für mich zum einen natürlich in der Offenbach-Tradition dieser untergründige Rechtfertigungsversuch für die Operette, auch sozusagen die Rückgewinnung der Operette für die 68er-Generation und das ist bestimmt verdienstvoll, aber wird der Operette für mich nicht gerecht. Also ich finde gerade schlechte Operetten sind oft gute Operetten. Also jetzt im Klotzschen sind schlechte Operetten. Zum Beispiel der ganze Paul Abraham, der zählt ja für Klotz nicht. Und ich finde gerade bei Paul Abraham gibt es jetzt, was Originalaufnahmen betrifft, auch Entdeckungen zu machen, wo einem dieser ganze süßliche Plunder der 50er Jahre dann so aus den Ohren gehauen wird und das geht jazzig zu. Und da sieht man auch das Potenzial, das die Operette Anfang der 30er Jahre hatte und die Möglichkeiten der Entwicklung, die da bestanden hätten vielleicht. Für Klotz gibt es einfach so ein etwas geschlossener Kosmos, mit dem Leitbild Offenbach, wobei ich finde, dass das doch sehr problematisch ist.
Naja, also Kallmann oder auch Millöcker, den Bettelstudent oder solche Sachen, die findet er schon auch gut. Ich habe auch den Eindruck, es geht jetzt nicht nur um dieses, um so eine moralinsaure Political Correctness bei ihm, sondern es geht ihm darum, sozusagen ein Kleinbürgertum aus der Reserve zu locken mit gewissen Reizstoffen. Das scheint für ihn ein Kriterium zu sein.
Also ich misstraue dem insofern ein bisschen, als ich glaube, dass eine Dogmatisierung dieses ganzen Themas selbst schon wieder ein absurdes Moment das wäre, dass das eine Operette tauglich ist. Ich glaube eher, dass es dem Theater gelingen muss, und das ist vor allen Dingen mal gefragt, weniger der Rundfunk und weniger die Schallplatte, gefragt, ob tatsächlich so eine, ja beim Zahnarzt nennt man das eine Vitalisierungsprobe, tatsächlich, ob das gelingt.
Ich dachte, eine Wurzelbehandlung.
Nein. Sondern, dass es tatsächlich gelingt, die Stoffe so zu erzählen, dass man ihrer Natur nach entsprechend sich darauf einlässt und dass man vor allem musikalisch die Qualität merkt, denke auch mit einem Namen wie Leo Fall, den mal genannt werden muss, hier auch in dem Zusammenhang.
Madame Pompadour.
Ja, eben, die haben wir auch aufgeführt, und das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung, mit dem Stück umzugehen. Insgesamt ist das Bereich Offenbach für mich etwas sehr Problematisches, vor allen Dingen, wenn wir über das Thema Operette so sprechen, wie wir es bisher getan haben. Da öffnet sich ein ganz eigener Komplex, der bis in die Improvisation, bis in die Instrumentationsproblematik bei Offenbach hineingeht. Also für mich ist Offenbach zum Beispiel sehr viel näher an den Zeichnungen und Grafiken von Granville als an einer farbig aufgedonnerten Moulin Rouge-Nähe oder etwas dergleichen, und dadurch sehr, sehr entrückt. Es ist sehr, sehr schwer, Offenbach auf der Bühne zu präsentieren. Ich habe ganz offen gesprochen nie recht glückt mit Aufführungen von Offenbach, weil ich immer dachte, sie sind zu farbig, sie sind zu laut, sie sind nicht fein genug, sie müssen viel, viel mehr von La Biche haben, von dieser Welt, und man müsste vor allem noch die Gegenwart einer Zeit kenntlich machen, in der es diese Probleme gegeben hat. Ja. Und das ist eine Unternehmung, die sehr, sehr schwierig ist, und vielleicht kommen wir auf einen ganz wichtigen Punkt, nämlich, dass die eine getreue, das heißt in ihrer Substanz möglichst nahe Aufführung einer Operette sich ihren Stoffen so anschmiegen muss, dass es fast schon ein bisschen historistisch ist. Das, was beispielsweise eine Zauberflöte oder sogar ein Figaro leicht hergibt, nämlich zu behaupten, dass es hätte ohne weiteres auch noch, was weiß ich, woanders und ganz, ganz anders passieren können, visuell meine ich jetzt, das ist bei der Operette eben nicht möglich. Das ist bei allen Stücken des Verismo schon mal nicht möglich, und das ist bei der Operette erst recht nicht möglich. Die wehren sich dann wirklich, so wie Furtwängler mal gesagt hat, die Klassiker schlagen zurück, da schlägt die Operette dann zurück. Und wer das versucht, bekommt eine Menge Probleme auf dem Hals. Aber auch das zu dogmatisieren, Sie lege mir fern.
Ich meine, Sie sagen das jetzt wunderschön aus der Sicht des Theatermachers.
Ich bin doch im Bayerischen Rundfunk, also ich muss das doch schön sagen. Ja. Was ich praktisch tue und worauf ich achte, kann ich hier gar nicht zeigen.
Klar, vorhin klang ja an, die Operette sei deswegen möglicherweise auch gefleddert worden, weil sie in Schlager, in Gassenhauer, in solche Teilchen aufgeteilt worden ist. Nötig sei es eigentlich, das ganze Werk zu sehen. Und dieses ganze Werk ist dann dementsprechend bühnentechnisch, inszenatorisch zu behandeln. Nur dann kann man es gültig aufhören. Nur
vergessen wir nicht, was auch Herr Kritz schon sagte, dass es zum Wunschkonzert verkam, lag auch daran, dass die Erfindung und Entwicklung der Schallplatte recht genau mit der Operette einherging. Und dass schon die Länge der Songs genau oder der Lieder recht genau einer Schallplattenseite entsprach. Und dass das alles ineinander spielte. Und dass diese Verengung der Stücke auf ihre berühmtesten Ausschnitte auch dazu beigetragen hat, dass man als Regie dann auch nur eine Zuspitzung immer dann erlebt hat, wenn die Ausschnitte kamen, hat dazu natürlich auch beigetragen.
Nichts also ist besser als das Theater, das Absolut. Lebendige Theater, um Operette weiterleben zu lassen, oder Stefan Frey, Jürgen Kritz?
Ja, man muss nur ein paar kräftige Vitaminspritzen.
Wie sehen die aus?
Damit so lebendig wird. Also ich glaube, es ist ja zumindest indirekt schon mehrfach gesagt worden, dass die Rückbesinnung auf die Historie des Umgangs mit dem Genre gar nicht so dumm ist, sondern dass man ruhig mal gucken kann, wie haben die das damals gemacht und gewisse Qualitäten, theatralische Qualitäten darin wiederfinden kann, die man natürlich nicht so abkupfern kann, sondern wie kann man die mit heutigen Mitteln realisieren.
Muss ja gar nicht mit heutigen Mitteln sein. Ich finde mal ganz interessant, auf dem Theater zu zeigen, dass ein Smoking 1905 anders ausgeschaut hat als heute. Ja. Was wir sehen, ist ein Smoking von 1980 und eine Operette von 1905. Ja. Und das merke ich sofort.
Aber
ich
man muss auch verstehen, den Smoking zu tragen. Und das ist eigentlich der Witz auch bei der Operette.
Ja, natürlich.
Und man muss es servieren können. Es ist wirklich eine Kunst des Servierens. Genau. Und man hat es ja beim Weißen Häusl in Berlin gesehen, diese Aufführung da in der Bar Jeder Vernunft. Das wurde Kult. Und da sind Leute reingegangen, die nie in eine Operette reingehen würden. Und was haben die gemacht? Die haben das einfach im Stil oder im Stil der Uraufführung gemacht, wo die Rollen auch nicht mit Opernsängern besetzt waren. Das waren Schauspieler, Max Hansen, Buffo, Chansonniers. Die haben einfach dieses Flair zurückgeholt durch die Besetzung, durch Leute, also die das einfach servieren konnten. Und man merkt es bei der Maritza auch, mit jungen Sängern, die unbelastet sind, kann man auch wieder was ganz Eigenes schaffen. Das muss gar nicht dieser Stil sein, es muss nur lebendig sein.
Und klingt aber alles im Moment ein bisschen nach Ausstattungsarie.
Nein, das ist völlig wurscht.
Ich habe mich in eine Soubrette verknallt. Das ist ganz wichtig. Das muss am Theater möglich sein. Ich muss ins Theater gehen können und ich muss die Chance haben, mich in eine Darstellerin oder Darsteller verknallen zu können. Das gehört dazu. Und diese Form von Spielfreude ist weitgehend verloren gegangen. Ich muss ein historisches Kostüm so tragen können, dass es eine Eleganz hat, dass ich damit spielen kann. Ich muss mich bewegen können, ich muss tanzen können, ich muss spielen können. Da werden ganz große Fähigkeiten, Fertigkeiten gefordert, die weitestgehend gar nicht mehr einlösbar sind und nicht in dem Maße trainiert sind.
Die auch nicht mehr gelehrt werden.
Also ja, Klaus Schulz, trainieren Sie solche Tugenden bei sich am Theater?
Wir machen richtig absolute Kostümforschung dafür und wir haben auch wirklich, was die Szene betrifft, nehmen wir es eben sehr, sehr ernst. Das ist eben, das Leichte ist sehr schwer, das leicht wirken Sollende ist sehr schwer. Und jetzt ohne jetzt philologisch oder irgendwie historistisch zu sein, glaube ich, ist es zumindest ein gangbarer Weg, um neues Licht auf dieses Genre zu werfen. Allerdings wiederhole ich, was ich eingangs sagte, als Kunstform. Das heißt, was das Neuerschaffen neuer Werke betrifft,
habe ich einen großen
Zweifel. Es hat bestimmte Kunstformen gegeben, die ihren Anfang, die ihr Ende haben.
Wie die Novelle?
Ja. Wie die Oper?
Ja. Wie die Oper vielleicht?
Das Kino hatte einen Anfang, wir wissen noch nicht, wo es endet.
Ja. Stefan Frey, Sie stimmen zu?
Ach, ich kann mir durchaus vorstellen, dass eine andere Form von musikalischem Unterhaltungstheater neu entsteht.
Das ist nicht Musical. Ja, das sollen Sie mal machen.
Ausgeliebt, ausgelitten und ausgeträumt. Das war Taktlos mit Klaus Schulz, dem Intendanten des Münchner Gärtnerplatztheaters, mit dem Theaterwissenschaftler Stefan Frey und dem sehr, sehr ernsthaften Operettenliebhaber Jürgen Kritz. Besuchen Sie unsere Website www.nmz.de/taktlos. Jede Menge Klang und Informationen gibt es da. Und als Finale jetzt ein Stück Ouvertüre aus Jacques Offenbachs Großherzogin von Gerolstein. Ein echtes Operettenjuwel, finde ich. Bis zum nächsten Mal, Ihr Theo Geißler.